Ich möchte heute, wie angekündigt, Fortsetzung machen mit dem Thema Jesus ist anders, angelehnt an das 21. Kapitel im Johannesevangelium. Ich habe letztes Mal die ersten 6 Verse gelesen, die möchte ich jetzt noch einmal lesen, weil wir uns jetzt in einer anderen Weise da noch hinein vertiefen wollen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Jünger sich in einer plötzlichen, sehr irritierenden und auch glaubenserschütternden Krisensituation befanden, weil ihr Messias gestorben war. Sie hatten zwar gehört, dass er wieder auferstanden sei. Wir werden dann auch in Einzelheiten nachher hineinschauen. Aber wir hatten letzten Sonntag festgestellt, dass ihre Hoffnungen im Blick auf Jesus als Messias in eine ganz andere, in eine falsche Richtung gegangen sind. Und es waren eben menschliche Vorstellungen, es waren menschliche Erwartungen von dem Messias. Und Gottes Gedanken, Gottes Pläne waren ganz anders. Und das hatten sie nicht verstanden. Das hat dazu geführt, dass sie in diese Krisensituation gekommen waren. Sie konnten also die Geschehnisse nicht einordnen. Und ihr Glaube und ihre Zukunft standen da an einem großen Fragezeichen. Und gerade diese Begebenheit zeigt uns, wie ihr Leben und ihr dauerhaftes Zusammensein mit Jesus sich schlagartig, radikal geändert hatte. Und sie wussten vermutlich nicht, wie es weitergehen soll. Und ich fand die Parallele zu unserer heutigen Zeit, zu unserer heutigen Situation so bezeichnend, weil es bei uns so ähnlich ist, zwar natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang, aber auch bei uns ist es fraglich, in welcher Weise es weitergehen wird. Es wird auf jeden Fall weitergehen, aber es könnte einige Änderungen geben. Also noch einmal Johannes 21, die Verse 1 bis 6. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: So kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Soweit Gottes Wort. Ist also eins der ganz besonderen Ereignisse in diesen 40 Tagen nach der Auferstehung von Jesus bis zu seiner Himmelfahrt, ein Ereignis, das uns auch sehr detailliert, wie wir merken, beschrieben wird. Und es geht ja auch noch weiter. Wir werden dann zu einem anderen Zeitpunkt uns dieses Kapitel noch in einer anderen Weise ansehen. Wenn wir Kapitel 20 lesen, stellen wir fest, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern schon zweimal gezeigt hatte. Er war ihnen erschienen, und das ist wirklich das richtige Wort, denn er hatte inzwischen einen Auferstehungsleib. Das heißt, er konnte plötzlich erscheinen in einem Raum und plötzlich wieder verschwinden. Es ist der Körper, den auch wir haben werden im tausendjährigen Reich. Wir werden Jesus gleich sein. Und das war jetzt hier bei dieser oder nach seiner Auferstehung schon einige Male der Fall. Ja, Jesus war halt wieder verschwunden. Das war auch für die Jünger so besonders. Und so waren sie dann zum anderen nach der Auferstehung von Jesus zurück nach Hause, nach Galiläa gegangen. Sie waren ja beim Passafest in Jerusalem. Das ganze Ereignis der Kreuzigung und Auferstehung fand ja in Jerusalem statt zur Zeit des Passafestes. Und Jesus hatte es ihnen befohlen, das lesen wir gleich an zwei Stellen, wieder zurückzugehen nach Galiläa. Und dort werden sie ihn treffen. Das lesen wir in Markus 16, Vers 7 und in Matthäus 28, Vers 10. Aber ja, es war da schließlich auch normal, dass sie nach dem Fest in Jerusalem wieder nach Hause gingen. Und hier lesen wir nun, dass sieben der Jünger zusammen waren am See Genezareth, also wieder oben in Galiläa. Petrus wollte fischen gehen, die anderen gingen mit und halfen ihm. Aber trotzdem, wie gesagt, merken wir, es ist ein sehr sonderbares Gemisch von Gefühlen bei ihnen. Die werden uns natürlich nicht alle aufgezählt, aber wir können es uns zum einen vorstellen, zum anderen entnehmen wir auch aus dem ganzen Ablauf der Situation ihr inneres Aufgewühltsein. Das ist ein Hin und Her zwischen Resignation, zwischen dieser Enttäuschung, dass ihre Erwartungen an ihren Messias nicht in Erfüllung gegangen waren, Unsicherheit, dieses Ich gehe fischen von Petrus ist schon mit Unsicherheit verbunden. Natürlich haben sie auch was zu essen gebraucht, aber es war eine Rückkehr in ihren Beruf. Sie mussten neu schauen, wie geht's weiter, eine Neuorientierung im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt haben sie wieder eine Begegnung mit Jesus in einer ganz anderen Weise. Und diese Begegnung mit Jesus sollte eine ganz große Bedeutung und auch eine enorme Nachwirkung haben. Denn letztlich war das alles kein Zufall. Letztlich war das nicht einfach so nur Alltag, sondern das war alles geplant. Das hatte Jesus, würde ich mal sagen, eingefädelt, dass sie jetzt da am See sind, dass sie keinen Fischfang machen können, dass sie verzweifelt sind, auch eben, weil sie nichts zu essen haben, dass sie Hunger haben. Und wir sehen hier, und ich bin so dankbar für diesen Bericht, weil wir wieder den ganz normalen Alltag, also das pure Alltagsleben von Jesus und seinen Jüngern hier erleben, aber kombiniert mit einer geistlichen Ausbildung, mit Erziehung, mit ein Stück Seelsorge. Wenn wir nachher das Kapitel zu Ende lesen, werden wir ja das Gespräch zwischen Jesus und Petrus antreffen, wo es wirklich absolut um Seelsorge geht. Und im Grunde ist es das, was auch bei uns heute geschieht. Wir sind nicht jeden Tag von früh bis abend im Gottesdienst oder lesen nicht jeden Tag von früh bis abend Bibel, sondern wir befinden uns im Alltag und da haben wir Begegnungen mit Jesus, beziehungsweise spricht Jesus zu uns. Es ist im Grunde diese Situation, die wir hier sehen, das, was auch heute bei uns der Fall ist. Und morgen erst recht, heute ist Sonntag, aber morgen dann. Also purer Alltag, wo Jesus zu uns spricht, wo Jesus an uns handelt, wo Jesus uns führt, wo Jesus uns Dinge beibringt, wo Jesus an unserer Seele arbeitet. Und wir merken und wir werden es hoffentlich auch aus dieser Situation erkennen, dass Jesus den Jüngern noch einige ganz wichtige Dinge sagen und beibringen wollte im Blick auf ihre Zukunft, im Blick auf ihren Auftrag, im Blick darauf, was er mit ihnen vorhatte. Und wenn die Jünger, denke ich jetzt gerade, wenn die Jünger geahnt hätten, was für eine Wirkung ihr Leben und ihre Berufung als Apostel auf die Menschheitsgeschichte, auf die Entwicklung des Reiches Gottes in die Jahrtausende hinein haben wird, in die Ewigkeit hinein, hätten sie wahrscheinlich das Ganze schon ganz anders gesehen. Aber sie waren ein paar einfache Männer, die jetzt mit dieser Situation zu kämpfen hatten, die keine Ahnung hatten, was in Zukunft noch kommen wird. Und Jesus hatte aber eine Ahnung und das ist das Tolle. Und das finde ich so großartig, wie Jesus sie eben daraufhin vorbereitet, er mit seinem Weitblick, er mit seinem Auftrag, er mit seinem Ziel, mit seiner Berufung, mit der Ewigkeitsperspektive und sie am See im Boot mit ihren paar Fischen oder eben nicht mit ihren Fischen, weil sie keine gefangen hatten, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Herzensaufregung, und so weiter. Und diese Gedanken kommen mir jetzt gerade, hatte ich gar nicht so im Blick bei der Vorbereitung. Aber Jesus ist anders. Jesus ist anders mit seinem Weitblick, mit seiner Perspektive, in seiner Heiligkeit, wie wir es gerade gesungen haben, mit seinem Ewigkeitsdasein. Jesus ist anders schon nur von der Tatsache her, dass er vollkommen ist in jeder Hinsicht und wir unvollkommen sind, wir schwach sind, unser Denken, unser Handeln Stückwerk ist, so wie das hier bei den Jüngern der Fall war. Und das ist so ein realistisches Bild. Zum einen, wo uns klar gemacht wird, was die Jünger so als Menschen empfanden und taten und wie sie die Dinge einschätzten. Und zum anderen Jesus als der Ewige, als der, der sein Werk vollbracht hatte, aber jetzt noch einige wichtige Dinge für die Jünger vorhatte. Jedenfalls wurden die Jünger bestimmt angesichts dieser Situation sehr ermutigt, kann ich mir vorstellen, sehr getröstet, als sie sahen, Jesus ist zwar jetzt anders, auch im Blick auf die Zeit davor, er kommt und geht einfach so, aber er ist immer noch der gleiche. Und ich denke, das hat sie unglaublich getröstet. Und er war auch körperlich wieder bei ihnen, er lebte wirklich. Sie haben sich jetzt wirklich überzeugen können, dass er da war, war aber zugleich der unter ihnen, der die Macht über den Tod hatte, der wirklich der geoffenbarte Sohn Gottes war, der Sohn Gottes, der Messias, so wie sie ihn ja kannten. Er hat ja vorher schon Tote auferweckt und so weiter, haben wir letztes Mal auch gesehen. Aber jetzt lebte er auch selber wirklich. Und ich denke, das war für sie eine unfassbare Power, eine unfassbare Ermutigung. Ich möchte uns jetzt kurz einige Dinge aus dieser Begebenheit vor Augen führen, die offenbar Jesus für wichtig hielt, es den Jüngern zu zeigen, zu demonstrieren, ihnen klarzumachen, aber auch, ich sage es noch einmal, im Blick auf das, was Jesus mit ihnen vorhatte, diese Dinge eine besondere Bedeutung für ihre Zukunft haben sollten. Das Erste, was wir also hier an Jesus merken, und wir wollen es Jesus jetzt noch einmal genauer ansehen, im Blick auf das, was er den Jüngern weitergeben wollte. Wir sehen zunächst einmal Jesus in seiner unerschütterlichen Treue. Er sucht seine Jünger auf, obwohl sie ihn verlassen hatten, außer Johannes. Johannes ging ja bis zum Kreuz mit, aber die anderen hatten ihn verlassen, hatten ihn zum Teil verleugnet. Jesus kam zu ihnen. Leibhaftig. Er war da für sie. Das sollte diese Situation zunächst einmal deutlich machen. Er war immer noch da für sie. Er war ihnen treu geblieben. Ich habe an das Wort aus Psalm 103, Vers 10 gedacht, wo es heißt, er, Gott, hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden. Das kann man jetzt auch von Jesus sagen. Er hat mit den Jüngern nicht gehandelt nach ihrem Versagen, sondern in seiner Treue, aufgrund seiner Treue. Natürlich soll das nicht heißen, dass Jesus und Gott Sünde nicht genau nehmen und Sünde keine Rolle bei ihnen spielen würde. Aber wenn Gott nicht barmherzig und gnädig wäre und treu wäre, dann wäre es wirklich schlecht um uns bestellt. 2. Timotheus 2, Vers 13 kennen die meisten von uns. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann seine Treue nicht verleugnen. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Ich denke, dieser Vers passt in diese Situation der Jünger ausgezeichnet hinein. Sie waren untreu, sie waren eben Menschen, sie sind gefallen, sie haben versagt und verzagt und waren verzagt. Sie waren Jesus untreu, aber er bleibt ihnen treu. Und wir merken, er hatte sie nicht aufgegeben. Er hatte Sehnsucht nach ihnen. Und ich bin überzeugt, es war wirklich eine herzliche Sehnsucht nach seinen Jüngern. Seine Jünger, mit denen er 3,5 Jahre gegangen war, mit denen er etwas vorhatte, die er wirklich geliebt hatte, auch mit ihren Unzulänglichkeiten und Schwachheiten. Sie haben es eigentlich nicht verdient, dass Jesus treu ist. Aber das ist ja eben die Treue Gottes, die Gnade Gottes, die Güte Gottes, die Gunst Gottes, die wir erleben. Es ist nicht aufgrund unserer Errungenschaften oder unserer Leistungen, sondern es ist unverdient. Erst recht, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Also Jesus hätte gar nicht da sein müssen, aber er wollte es. Er wollte es. Und darum dieser erste Punkt, seine Treue heißt, er war da für sie. Immer noch. Seine Gegenwart. Einfach, dass er da war, in ihrem Alltag, in ihrer verzweifelten Situation, erst recht, weil sie keine Fische gefangen hatten, ist ein Zeugnis seiner Treue. Zweitens, erkenne ich aber nicht nur die Treue von Jesus hier. Und ein bisschen habe ich schon angedeutet, es war nicht nur so, dass Jesus eben konsequent war und gesagt hat, ja, ich habe eben diese Jünger mal erwählt, ich habe sie gerufen in meine Nachfolge und jetzt muss ich halt mit ihnen weiter, was soll's. Nein, ich denke, es war wirklich diese bedingungslose, unabhängige Liebe zu den Seinen. Liebe und Treue gehören ja bekanntlich zusammen. Und Jesus war den Jüngern nicht nur treu, sondern er hat sie wirklich geliebt. Im Johannesevangelium in Kapitel 13, Vers 1 steht auch ein Vers, der so bezeichnend ist, gerade für diese Situation. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also Jesus war nicht nur treu, sondern er liebte die Seinen bis ans Ende. Und wenn du zu den Seinen gehörst, darfst du sicher wissen, dass Jesus dich bis ans Ende liebt. Und für uns gibt es ja kein Ende. Wir haben ja ewiges Leben, wenn wir zu ihm gehören. Und so dürfen wir sagen, Jesus liebt uns bis in Ewigkeit. Was für ein toller Vers. Wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Er liebt sie also immer noch und zeigt in seiner Liebe, dass er den ersten Schritt auf sie zutut. Er geht ihnen nach oder kommt ihnen entgegen. Er tut den ersten Schritt auf sie zu, obwohl sie versagt hatten. Und das ist ein Zeugnis seiner Liebe oder eins der Zeugnisse seiner Liebe. Liebe ist eben nicht nachtragend. In 1. Korinther 13 heißt es, sie rechnet das Böse nicht zu. Und so ist Jesus wirklich vollkommen in seiner Liebe. Jesus ist anders als wir Menschen. Wir Menschen sagen, ja, wenn du von mir nichts wissen willst, okay, dann soll es eben so sein, dann gehen wir eben getrennte Wege oder wie auch immer. Aber Jesus geht den Seinen nach. Ich dachte da auch an den Vater des verlorenen Sohnes aus dem Gleichnis des liebenden Vaters, wie das korrekterweise bezeichnet werden sollte. Er sah seinen Sohn von Ferne, beziehungsweise er erwartete seinen Sohn. Er hatte Sehnsucht nach seinem Sohn, aus dem einzigen Grund, weil er ihn geliebt hat. Und Jesus war eben genau im richtigen Augenblick für die Jünger da. Sie hatten Hunger, sie brauchten Jesus jetzt wirklich am allermeisten in dieser Situation. Es war früh am Morgen, lesen wir hier, wir wissen nicht genau wie früh, aber zum einen wusste Jesus, wie es den Jüngern ging. Er hatte den Überblick, er wusste, dass sie nichts gefangen hatten. Er wusste das noch, bevor sie überhaupt an Land kamen, als sie noch auf dem Meer draußen waren. Gut, sie waren noch jetzt noch auf dem Wasser, aber sie hatten die ganze Nacht gearbeitet und Jesus wusste das. Jesus wusste, dass sie ihn brauchen würden. Jesus wusste, dass sie einen knurrenden Magen haben. Und sie waren es ihm wert, dass er früh aufgestanden ist. Gut, ich denke, er ist grundsätzlich früh aufgestanden, weil er morgens sehr oft oder täglich vielleicht mit dem Vater gesprochen hat, aber er wusste, wie es ihnen ging. Er hatte sie nicht aus den Augen verloren, auch wenn sie ihn nicht sahen und wenn sie gar nicht daran gedacht hatten, während des Fischfangs, dass sie eventuell eine Begegnung mit ihm haben werden. Aber er war da für sie. Und so geht es auch uns mit Gott, auch wenn wir Gott nicht sehen. Auch wenn wir vielleicht gar nicht an ihn denken, ist er da für uns und hat uns im Blick, weiß, wie es uns geht. Eine sehr, sehr wichtige Sache. Und das wollte Jesus den Jüngern jetzt auch wiederum beibringen. Er wollte es ihnen nicht nur aus Sympathie zeigen und ihnen einfach seine Liebe beweisen, sondern das waren zugleich auch Dinge, mit denen sie in Zukunft rechnen sollten. Das waren jetzt Lehrstunden. Sie sollten diese Erfahrung, die sie jetzt mit Jesus hier gemacht haben, sollten sie behalten für ihren weiten Weg, für ihren Auftrag, für ihr Leben. Dass Jesus treu ist, dass Jesus sie liebt, dass Jesus weiß, wie es ihnen geht, auch wenn sie ihn nicht sehen. Und so ist auch Gott für uns der, der uns nicht übersieht, der uns nicht aus den Augen verliert, auch wenn wir vielleicht den Eindruck haben, er sei irgendwo weit weg, ist er da. Sie hatten vielleicht gedacht, naja, wer weiß, wo Jesus jetzt ist, während sie sich da am Meer plagten. Und er war am Ufer. Er hatte alles unter Kontrolle. Das finde ich so genial und Jesus hat im Grunde, denke ich, auch ein Stück weit auf sie gewartet. Nicht nur, dass sie an Land kamen, sondern dass sie an ihn glaubten, dass sie ihn suchten, dass er wieder mit ihnen eine Begegnung hat. Und dann sehen wir, wie Jesus eine ganze Reihe Dinge tut, um die er gar nicht gebeten wurde. Er wartet mit Überraschungen auf sie. Zum einen, dass er ihnen einen großartigen, einen genialen Fischfang ermöglicht. Zum anderen, dass er mit einem fertigen Frühstück auf sie wartet. Wo sie sich hätten fragen können, tja, wo hat er jetzt den Fisch her? Und woher hat er Streichhölzer, um ein Feuer zu machen oder wie auch immer? Jedenfalls wartet er mit einem fertigen Frühstück auf sie. Was für eine Liebe! Jesus hätte ihnen ja das nicht anbieten müssen. Er hätte ihnen sagen müssen, hört mal Jünger, kommt mal her, jetzt will ich euch mal einiges sagen, was ihr euch merken sollt aus dieser ganzen Situation. Ihr seid schmähliche Versager. Kommt, ich soll euch jetzt mal ein paar Dinge beibringen. Nein, er kommt in seinem Wesen, in seiner Art, in seiner Liebe, in seiner Treue zu ihnen. Er zeigt ihnen also nicht nur, dass er da ist, das haben wir gesehen bei der Treue, er zeigt ihnen nicht nur, sie können mit seiner Gegenwart rechnen, das ist ja das Geniale an der Treue, er ist da für mich, sondern sie können jetzt damit rechnen, dass er ein Herz für sie hat. Seine Liebe zeigt sein Herz, es geht um sein Herz, sie sind Teil seines Herzens. Die Beziehung zu ihm ist Herzenssache. Sie sind nicht nur berufen, ihm zu dienen, sondern es geht um diese Herzenssache. Und wenn wir jetzt vorausblicken würden auf das Gespräch zwischen Jesus und Petrus in den nächsten Versen, merken wir das erst recht. Es geht nicht nur um die Liebe von Jesus zu ihnen, sondern letztlich fragt er dann Petrus, hast du mich lieb? Drittens. Und wir merken, diese Dinge fließen ineinander über. Er ermöglicht ihnen einen großartigen Fischfang. Das hat ja auch mit Liebe und Treue zu tun, dass er für sie sorgt. Ich dachte an Matthäus 6, Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Sie hatten Jesus nicht gebeten, Herr, wenn du jetzt schon da bist, komm. Schick uns noch mal raus und lass uns mal eine Menge Fische fangen. Nein, er hatte ihnen etwas gegeben, noch bevor sie ihn gebeten hatten. Sie hatten sich das wahrscheinlich gar nicht ausgemalt, dass das jetzt so kommen wird. Er spricht also ihr Problem an, noch bevor sie etwas sagen. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er spricht ihr Problem an, noch bevor sie überhaupt erkennen, dass es Jesus ist, der da mit ihnen spricht. Und er nennt sie Kinder. Ja, wir würden vielleicht im ersten Augenblick sagen, wie kann er das bloß? Das sind doch alles erwachsene Männer. Aber ich denke, er will ihnen jetzt einfach sein väterliches Herz zeigen. Nicht nur seine Liebe ganz allgemein, sondern dieses fürsorgliche, väterliche Herz, wo es um ihre Alltagssorgen geht. Wie sich eben mein Vater um seine Kinder kümmert. Dies habt ihr nichts zu essen, ist so eine interessante Frage. Da könnte man sich noch mehr hinein vertiefen, was Jesus wohl mit dieser Frage alles gemeint haben könnte. War das eine Anspielung darauf, dass sie jetzt wieder in ihren Beruf zurück wollten und das nicht mehr hingekriegt haben oder auch im Blick auf ihren Misserfolg, wie auch immer. Aber Jesus hatte ja die Jünger gelehrt zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und genau das Thema spricht Jesus jetzt an, beziehungsweise handelt er in dieser Richtung, auch im Blick auf die Zukunft. Dass er sagt, auf mich könnt ihr euch verlassen in Zukunft, wenn ihr dann allein unterwegs seid, lernt es. Merkt euch das, dass ich euer Versorger sein werde. Ich werde mich um euch kümmern, wenn ich euch jetzt den Missionsbefehl gebe und ihr jetzt hinausgeht in meinem Namen. Denkt dran, prägt euch das ein, was ihr gerade jetzt erlebt habt. Ich sorge für euch. Jesus wollte ihnen also klar machen, dass er sich auch für ihre materiellen Bedürfnisse verantwortlich gefühlt hat. Wie genial! Unfassbar. Jesus ist also nicht als der Rabbi da oder nur als der Rabbi in dem Sinn, dass er ihnen theoretisch etwas weitergeben will und sie in tiefe geistliche Wahrheiten hineinführen will. Nein, er will ihnen zeigen, wie sie sich ganz irdisch, ganz materiell, ganz einfach auf ihn verlassen können. Und schon wieder dient Jesus seinen Jüngern. Er dient ihnen. Er dient ihnen mit einem Frühstück. Er dient ihnen mit einem großen Fischfang. Damit will er ihnen einfach zeigen, ich bin da für euch. Ich diene euch. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Fällt mir jetzt gerade das Lied ein, das wir gesungen haben. Wenn ich der Mittelpunkt eures Lebens bin, so könnt ihr mit meiner Treue rechnen, so könnt ihr mit meiner Liebe rechnen, so könnt ihr mit meiner Fürsorge rechnen. Ich bin da und will für all diese Dinge bereit sein. In Matthäus 6, wir kennen ja wahrscheinlich alle diese großartigen Verse, die uns immer wieder trösten und die wir auch in dieser Corona-Zeit jetzt schon öfter mal gehört oder gelesen haben, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Matthäus 6, die Verse 25 bis 28. Also, Jesus wollte ihnen klar machen, auch wenn alles aussichtslos erscheint, so wie jetzt, als sie keine Fische gefangen hatten, ich bin für euch da. Und ich komme zum Letzten. Jesus wollte ihnen noch eine vierte Sache klar machen und zeigen, und zwar seine unveränderliche Allmacht. Jesus wollte ihnen zeigen, ich bin nicht nur der menschliche Rabbi, schon gar nicht ein Religionsstifter. Ich bin nicht nur einer, der mit euch jetzt etwas vorhat und der euch Lektionen lehrt. Jesus will ihnen zeigen, ich bin Gott. Ich bin der Allmächtige. Ich muss nur sprechen und es geschieht. Und das ist zum einen ein Hinweis auf seine Allmacht in seiner Kraft, aber zugleich ein Hinweis auf sein Wort. Er musste nur sprechen. Wie bei der Schöpfung musste er nur ein Wort sagen und es geschah. Ein paar Tage später bei seiner Himmelfahrt sagte er, oder vor seiner Himmelfahrt sagte er noch zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mit anderen Worten hat er gesagt, ich bin Gott, ich bin allmächtig, mir ist nichts unmöglich. Und das wollte er ihnen zeigen in diesem großen Fischfang. Er musste nur sagen, werf das Netz noch einmal aus. Und sie konnten es kaum an Land ziehen. Es war also für die Jünger nochmal sehr wichtig zu erkennen, welchem Herrn sie gehören, welchem Herrn sie dienen. Keinem geringeren als dem Mitschöpfer der Erde und des Himmels. Jesus hat alle Macht, eben auch die Macht über Naturgesetze. Er kann sie in Kraft setzen und kann sie außer Kraft setzen. Auch die Fische gehorchen ihm. Er kann mit einem Wort die Fische an einem Ort sammeln und kann sie in das Netz reinlenken. Mit einem Wort. Das war die eine Lektion, die sie lernen sollten. Die andere Lektion war, dass es ein großer Unterschied ist, ob er ihnen einen Befehl gibt, ob er ihnen sagt, was sie tun sollten und sie es dann taten, sie ihm gehorchten, oder ob sie in eigener Kraft losgingen, so nach dem Motto, ich gehe fischen. Ein großer Unterschied zwischen diesem Ich gehe fischen von Petrus und dieser Sendung von Jesus, geht, werft das Netz noch einmal aus. Also ob sie in eigener Initiative gehen oder im Auftrag von Jesus. Ich denke, diese Lektion wollte ihnen Jesus auch noch beibringen. Gehorsam führt zum Erfolg. Schon nur die Tatsache, wenn sie nicht nach Galiläa gegangen wären, wenn sie gesagt hätten, oh, wir machen jetzt noch ein paar Tage Urlaub in Jerusalem. Wenn sie da nicht gehorsam gewesen wären, dann wäre ihnen Jesus nicht begegnet, denn er ist ihnen vorausgegangen nach Galiläa. Sie hatten einen großen Fischfang gemacht und das aufgrund dessen, was Jesus ihnen gesagt hatte, aufgrund der Macht von Jesus. Ein paar Tage später, 50 Tage später, oder wie viele es auch immer waren, 48 oder 47, wissen nicht genau, hat dann Petrus zu Pfingsten den großen Menschenfischfang gemacht. Es bekehrten sich 3000 auf einmal. Und ob Petrus wohl zum einen daran gedacht hat, dass Jesus ihnen mal gesagt hatte, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Aber ob er dann auch vielleicht an diesen großen Fischfang gedacht hatte zu Pfingsten, vielleicht. Aber das war eine symbolische, oder diese Situation war eine symbolische Situation im Blick auf ihren Auftrag, im Blick auf diesen Menschenfang, auf diesen Menschenfischfang, wie es Jesus sagt, ihr werdet Menschen fischen. Also Jesus wollte ihnen zeigen, dass sie seine Hilfe brauchen werden, auch in Zukunft. Dass er für sie da ist, dass sie also mit seiner Hilfe auch rechnen können und dass sie einem Herrn dienen, der wirklich der Messias war. Nicht der menschliche Messias, auf den sie gewartet hatten, sondern der göttliche Messias. Er ist Gott. Er war Gottes Sohn in ihrer Mitte. Er war Gottes Sohn, der sein Leben für sie gelassen hatte. Ich denke, wenn wir diese Dinge noch einmal betrachten, seine Treue, seine Liebe, seine Fürsorge und seine Allmacht, die er ihnen zeigen wollte, merken wir, hoppla, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Dinge, sondern diese Dinge sollten die Basis ihres Auftrags, ihres Lebens, ihrer Beziehung zu Gott sein. Und ich denke, das gilt nicht nur für die 12 Jünger damals, sondern für uns heute genauso. Sie sind die Basis. Natürlich ist sein Sterben und Auferstehen die Basis, aber im Blick auf das Wesen von Jesus, im Blick auf unsere Beziehung zu ihm, dürfen wir diese vier Dinge zur Grundlage nehmen. Er ist treu, er liebt uns, er wird für uns sorgen in jeder Hinsicht. Und er ist der Allmächtige, der Wunder tun kann und bei dem wir wirklich mit Wundern rechnen können. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass uns diese vier Dinge prägen. Egal, ob wir jetzt in einer schwierigen Situation sind wie jetzt oder vielleicht in ein paar Monaten alles wieder normal und gut wird, was wir uns wünschen. Wie auch immer, Gott ist auf jeden Fall bei uns. Jesus ist auf jeden Fall da und er verändert sich nicht. Er ist zwar anders, aber er ist vollkommen und er verändert sich nicht und ist für jeden da, der ihm vertraut. Halleluja. Das ist Grund zum Jubeln, das ist Grund zur Hoffnung, das ist Grund zur Zuversicht, das ist Grund, unsere Beziehung zu Jesus umso mehr zu festigen und mit ihm zu gehen bis ans Ende. Amen. Jesus, danke für diese großartige Begebenheit, die so viele wichtige Dinge enthält. Jesus, das hast du nicht nur für die Jünger getan, sondern du willst auch uns diese Dinge beibringen. Und ich möchte mit deiner Treue mehr und mehr rechnen. Ich möchte damit rechnen, dass du auch deinem Wort gegenüber treu bist, dass du in deinem Wesen treu bist. Ich möchte mit deiner Liebe rechnen, die unumstößlich ist, von der uns nichts und niemand trennen kann. Ich möchte mit deiner Fürsorge rechnen, als der gute Vater, der sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Macht euch keine Sorgen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Genauso möchte ich mir immer wieder neu vergegenwärtigen, dass du der Allmächtige bist. Dass du der bist, der gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Mit anderen Worten, mir ist nichts unmöglich. Ich tue Wunder. Das ist deine Art. Jesus, du bist anders als wir, aber du bist unermesslich groß. Und danke, dass wir das auch persönlich in unserem Alltag erfahren werden. Ich bete das auch für alle meine Geschwister, die jetzt zugehört haben und für deine Gemeinde weltweit, dass diese Dinge uns mehr und mehr prägen. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.